Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von OMR Takeaway. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel, sie ist Plattformexpertin bei OMR. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Chefredakteur von OMR und wir erzählen uns einmal in der Woche gegenseitig so ein bisschen den heißen Scheiß aus dem Internet und aus Marketing und hören so ein bisschen, was der andere oder die andere dazu denkt. Und Julia, erzähl doch mal, worüber wir heute sprechen.
Ja, heute wird es auf jeden Fall sehr interessant und auch skurril, denn es geht einmal um KB Lamé, der hat sein Gesicht für 1 Milliarde Dollar verkauft. Dann geht es um ClaudeBot, einem viralen KI-Assistenten. Und zum Schluss stellen wir uns noch die allumfassende Frage, ob denn jetzt der SEO-Traffic wegen KI runtergeht oder nicht.
Viel Spaß.
Also diese erste Geschichte, ich weiß noch nicht so ganz, wie wir die hier einleiten sollen, weil ich finde die wirklich so skurril und auch ehrlicherweise hat Roland die entdeckt und hat mir dann 2 Links rübergeschickt, damit ich mir das auch mal ein bisschen angucke, damit ich ein bisschen vorbereitet bin. Und auch irgendwie, das sah so weird aus, diese Quellen, die du mir da geschickt hast und alles war irgendwie durcheinander. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, aber du kannst ja mal erklären, worum es da geht.
Ich versuch's. Vielleicht sind einigen von euch in den letzten Tagen so ein paar Headlines begegnet, wie irgendwie der weltgrößte TikToker KB Lamé hat gerade irgendwie 975 Millionen Dollar verdient oder hat seine Company für 900 Millionen verkauft, so hieß es bei Business Insider. Ich habe auch so einen LinkedIn-Post gesehen, irgendwie 1 Milliarde US-Dollar für ein Gesicht, warum KB Lamés neuester Deal das Marketing für immer verändert. Also das ist immer so, wird suggeriert, hier der weltgrößte TikToker hat seine Firma verkauft für eine knappe 1 Milliarde US-Dollar. Da geht es auch noch darum, dass der Käufer die Rechte erworben hat, also an seinem Gesicht erworben hat. Klingt alles sehr, sehr wild und die Geschichte ist auch wild, aber so wie sie dargestellt wird, ist sie nicht ganz. Und deswegen dachte ich, das ist eine spannende Story, die wir hier einmal erzählen könnten.
Ja, und wir können ja erstmal damit anfangen, wer das überhaupt ist. Und zwar ist KB Lamé ein TikToker, weltberühmt, hat irgendwie 160 Millionen FollowerInnen auf TikTok, ist auch ein bisschen auf Instagram unterwegs. Aber das, was ihn eigentlich so ein bisschen auszeichnet, ist, und er hat ja relativ spät auch damit angefangen, erst in der Corona-Zeit hat er damit angefangen mit seinen Videos, ist eigentlich, dass er nichts sagt. Also es ist meistens so ein Video von irgendwas, was so ein bisschen absurd ist und dann macht er sich nochmal darüber lustig, ja, in einem zweiten Video, was er da hinterher schneidet und sagt dabei einfach nichts.
Es gibt ja auf TikTok dieses Format Stitch heißt das, wo man an ein bestehendes Video quasi so ein Art Reaction-Video dran schneiden kann und damit ist er unheimlich groß geworden, wie du schon gesagt hast, der hat dann das ist ein Corona gemacht und der ist eigentlich ist eine Geschichte wie aus dem Märchen, der ist irgendwie Fabrikarbeiter im Senegal geboren, dann in Italien in der Fabrik gearbeitet, irgendwie als CNC-Fräser. Und hat dann in Corona angefangen, diese Videos zu machen, wo er so auf so Lifehack-Videos reagiert und so typische Influencer-Videos, die ja häufig mal Dinge irgendwie schwieriger darstellen, als sie eigentlich sind oder irgendwie irgendwelche abstrusen Lifehack-Videos zeigt und dann macht er halt so ein direkt hinten dran so ein Video, wo er zeigt, so schwer ist es doch gar nicht und macht dann halt, wie man eine Banane schält, es geht viel leichter als irgendwie mit einem Gerät oder sowas. Und dann hat er immer diese typische Geste, wo er so seine Hände nach vorne hält, von wegen, geht doch ganz leicht. Und offensichtlich ist das super angekommen und er hat jetzt 160 Millionen Follower auf TikTok, 80 Millionen auf Instagram angesammelt, also hat sich da eine riesen Reichweite angesammelt und ist der reichweitenstärkste TikToker überhaupt geworden und
ja, das jetzt für sich ja genommen schon eine crazy vermeintlich Geschichte. Der reichste TikToker wahrscheinlich.
Ja, würde man jetzt denken. Also das ist die wilde Geschichte, über die wir jetzt sprechen wollen. Es gab jetzt zuletzt in den letzten Tagen so ein paar Schlagzeilen dazu, auch von ein bisschen seriöseren Medien wie Business Insider und so weiter. Ich hatte schon mal am 11. Januar gab es eine Pressemeldung dazu, dass der sein Unternehmen verkauft hat und ich fand diese Pressemeldung da schon total merkwürdig, die war irgendwie voller so Bullshit-PR-Sprech. Ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Turning influence into capital great asset. A once in a generation traffic gateway. Also lauter Bullshit. Man hat sich so richtig begriffen. Es waren keine Kontaktmöglichkeiten unter dieser Pressemitteilung genannt, wo man hätte Fragen stellen können. Niemand kannte diese Firma dahinter. Und auch auf seinen Social-Media-Profilen war damals noch nichts davon zu sehen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Aber also die Geschichte war eigentlich, dass er sein eigenes Unternehmen verkauft hat an ein Unternehmen, das an die Börse gegangen ist. Und die wollen jetzt quasi sein Gesicht vermarkten, so KI-Zwillinge machen und dann quasi so Verkaufsstreams mit seinem Gesicht machen, ohne dass er da selbst verkaufen muss, sondern halt so mit so Avataren quasi. Also eine crazy
aber
Geschichte.
Das Absurde ist ja, das hat er ja gar nicht an die Firma verkauft, sondern er hat das ja an eine kleine Druckerei in Hongkong verkauft, die an der Börse waren, damit er halt nicht mit seiner Firma diesen langen Weg zu einem IPO irgendwie durchmachen muss, sondern genau, hat das an die kleine Firma verkauft und da dachte ja schon jeder, hä?
Ja, also es ist wirklich ist auch schwer durchzusteigen. Wir versuchen es jetzt einmal für euch aufzuschlüsseln. Ich habe einen sehr guten Artikel, wir verlinken ihn wie gehabt in den Shownotes, von Brian Warner von Celebrity Net Worth. Das ist so eine Seite, die eigentlich so den Reichtum von Influencern und Promis halt beziffert. Der hatte einmal in die Börsenunterlagen geguckt, was da passiert ist und hat das sehr gut aufgeschlüsselt. Also es ist so, dieser Kaby Lamé hat ein Unternehmen gegründet, Step Distinctive heißt das. An dem hat er 49% gehalten und diese anderen 51% dieses Unternehmens gehören einem chinesischen Unternehmen. Dieses Unternehmen gehört zu der Three Sheep Group und ich habe da so ein bisschen recherchiert, was das für ein Unternehmen ist. Da stehen zwei Brüder dahinter, Zhang heißen die, also Z-H-A-N-G geschrieben. Das sind offenbar die größten Namen im chinesischen Live-Shopping. Man ist mit so Prank-Videos groß geworden. Der Spitzname von einem von beiden ist irgendwie Crazy Little Brother Yang. Für mich las ich das so ein bisschen wie die chinesischen Jake und Logan Paul. So.
Mhm.
Haben angeblich über 100 Millionen Follower auf Douyin, also dieser chinesischen TikTok-Schwester. Und ich nehme an, dass Kaby Lamé im letzten Jahr kennengelernt hat. Der hat irgendwie eine China-Reise gemacht. Da gibt es auch so Videos von. Vermutlich hat er die da kennengelernt. Bei diesem bei diesen Brüdern gibt es auch so einige Red Flags. Die hatten so einen Skandal, wo sie irgendwie Kuchen verkauft haben und gesagt haben, der kommt aus Hongkong, kam aber aus dem chinesischen Festland. Und das ist offenbar ein riesengroßes Ding, weil es so eine traditionelle Speise war. Dann war der Name noch nah an einem anderen Hersteller, so phonetisch sehr nah dran. Also es war so ein bisschen wie diese Chiara Ferragni-Geschichte, wo es irgendwie irreführende Werbung war. Da mussten die fast 9 Millionen Euro Strafe zahlen, glaube ich, habe ich gelesen.
Mhm.
Dann wurden ihre Social-Media-Kanäle kurzzeitig abgeschaltet. Es gab noch irgendwie andere Gerüchte über, dass sie Affären mit mehreren Streamerinnen führen und so weiter.
Und die haben jetzt quasi, also total dubiose Typen, aber total erfolgreich in China. Und die haben sich jetzt zusammengetan mit dem Lamé,
genau,
und hatten dann quasi eine Firma und hatten auch hatten auch mehr Anteile als er an dieser,
genau,
Firma.
Die hatten die Mehrheit an dieser Firma. Und diese Firma ist jetzt aufgekauft worden von einer anderen Firma. Und da, wie du schon gesagt hast, eine total trockenes Business. Anpa heißt diese Firma. Das ist so Dienstleister im Bereich Finanzkommunikation, Börsenkommunikation. Also jede Firma, die an der Börse ist, muss ja so Börsenprospekte und regelmäßige Kommunikation machen. Dann gibt es genaue Richtlinien, dass das irgendwie auch gedruckt werden muss und so weiter. Die machen dann Proofreading dafür. Also ein sehr trockenes Business.
Was gar nicht zusammenpasst.
Was überhaupt nicht zusammengepasst, aber die Vermutung liegt halt einfach nahe, dass das so ein Reverse-Merger, nennt man das im Börsendeutsch. Diese chinesischen Brüder haben einfach irgendwie ein Unternehmen gesucht, was schon an der Börse ist. Die sind an der Nasdaq, an der US-Tech-Börse, gelistet erstaunlicherweise dieses Unternehmen. Die haben offenbar dieses Unternehmen gesucht, um dann schnell an die Börse kommen zu können. Und haben dann eben dieses Unternehmen, Anpa hat dann jetzt irgendwie 75 Millionen neue Aktien rausgegeben und die hat dann Kaby Lamé bekommen. Das heißt, der hat auch gar keine Kohle bekommen. Es hieß ja irgendwie, er ist jetzt Milliardär. Der hat irgendwie Aktien an diesem neuen Unternehmen bekommen. Es gibt jetzt noch keine offiziellen Informationen darüber, wie hoch jetzt sein Anteil an diesem Unternehmen ist. Das hat sich jetzt auch quasi darüber eine Holding, Rich Sparkle Holding, hat noch nie vorher jemand was von gehört. Also so ist jetzt der neue Name. Und
er hat quasi die Aktien, aber der Kurs fährt ja irgendwie auch Achterbahn.
Genau.
Das heißt, man weiß gar nicht, was da jetzt sein Vermögen ist.
Wie viel das jetzt wert ist. Also ich habe es einmal hier von Kollege KI durchrechnen lassen. Da gab es die Prognose, wahrscheinlich hat er jetzt so 40% an diesem Unternehmen, das aktuell 800 Millionen Euro wert ist. Also wäre sein Wert quasi 320 Millionen Euro. Aber auch das hat er ja nicht auf dem Konto, sondern es sind halt einfach Aktien. Und
ja,
da gibt es, glaube ich, auch ganz starke Regulierungen, dass er das halt nicht gleich verkaufen darf und so weiter. Also er hat jetzt auf keinen Fall diese Kohle direkt auf dem Konto. Und wie du sagst, der Wert von diesem Unternehmen ist sehr volatil.
Ja.
Das war noch irgendwie vor einem Jahr oder so waren es für 50 Millionen wert. Jetzt sind es bei 250 Millionen. Jetzt durch diese ganze Kommunikation ist es einmal auf 800 Millionen hochgeschossen.
Mhm.
Aber es ist halt super, super unsicher und
also
kann sich auch stark
total
verändern.
Absurde Geschichte. Vielleicht ist er reich, vielleicht ist er auch nicht reich. Hat er auf jeden Fall jetzt irgendwas an so eine Druckerei in Hongkong verkauft. Aber warum reden wir jetzt darüber? Warum ist das für uns so interessantes Thema?
Also zum einen ist er ja einmal so das bekannteste Gesicht von TikTok und damit auch so ein bisschen eine Ikone der Creator Economy.
Werbung.
Ja, liebe Leute, wir können es gar nicht fassen. Wir haben unseren allerersten Werbepartner, RankScale AI, bei OMR Takeaway. Wir freuen uns natürlich riesig über die Unterstützung, aber ich habe wie immer auch ein paar Fragen. Denn in einem Briefing, was wir von RankScale AI bekommen haben, stand Folgendes. Eine besonders spannende Funktion ist der Prompt Research, der Marken einen Intent-Bericht über Prompts liefert, basierend auf semantischer Inferenz, nicht auf begrenztem Keyword-Scraping. Roland, erklär doch mal.
Ja, also wir sprechen hier ja ganz häufig über KI und wie das Marketing verändert und dass jetzt Marken und Unternehmen möglicherweise in diesen KI-Antworten von ChatGPT, von Gemini und so weiter, dass die da auftauchen wollen, da sichtbar sein müssen. Und genau bei diesem Problem verspricht jetzt RankScale Abhilfe. Die sagen, mit ihrem Tool kann man quasi dauerhaft monitoren, ob man da sichtbar ist, wo man sichtbar ist, bei welchen Prompts und so weiter. Man kann Wettbewerber beobachten, man kann die Website auditen, also ein riesiger Funktionsumfang. Und dann haben sie noch zwei weitere Argumente. Zum einen sagen sie, sie sind aus Wien, ein europäisches Startup. Für viele Firmen ist ja jetzt gerade stärkere digitale Unabhängigkeit von den USA ein großes Thema. Und das zweite Argument, hier unsere KollegInnen von OMR Reviews nutzen das Tool auch. Die sollten sich da ja im Toolbereich sehr gut auskennen. Also auch von denen eine Empfehlung.
Und ich habe sogar noch ein drittes Argument, denn alle OMR Takeaway-HörerInnen können den Gutscheincode PODSTARS einlösen und damit auf RankScale AI 5% sparen.
Bis zum 31. März. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Interessant ist natürlich auch, warum die jetzt an die Börse gehen. Warum sind diese chinesischen Brüder, haben jetzt irgendwie gemeinsam mit ihm da irgendein, quasi eine Unternehmenshülle gesucht, um an die Börse zu gehen? Und da kommen wir dann zu den anderen Plänen, die auch in dieser sehr obskuren Pressemitteilung stehen, dass es eben die jetzt diese Pläne gibt, einen KI-Zwilling von ihnen zu erstellen, um so Shopping-Streams durchzuführen in vielen unterschiedlichen Sprachen. Ich glaube, die haben jetzt die Rechte dafür erstmal für 36 Monate. Aber es ist ja ein wilder Plan, also den quasi per KI zu klonen, dass man massenhaft mit ihm Content und Livestreams durchführen kann.
Weil die halt eben glauben, also die sind ja, hast du ja schon erzählt, dass die da in China irgendwie die Experten sind für Live-Shopping. Und man kennt die da, aber man kennt sie halt nicht in der westlichen Welt, in den USA. Und dafür haben sie jetzt den Lame, den man kennt. Man kennt das Gesicht von dem. Und dann haben sie sich das ja quasi einfach erkauft, haben sich die Rechte erkauft und gucken dann, ob sie den Eintritt in den US-Markt bzw. in den westlichen Markt so schaffen.
Genau, und wenn sie jetzt an der Börse sind, ist es ja auch viel leichter für sie noch dafür zusätzlich Kapital aufzunehmen, weil das wird ja vermutlich relativ, also man muss dann ja auch die Logistik haben, man muss Lager haben und so weiter. Da gibt es zwar natürlich auch Plattformen, die einem dabei helfen, aber das ist ja wahrscheinlich schon ein relativ kapitalintensives Geschäft so und das ist wahrscheinlich die Hoffnung.
Was glaubst du? Was glaubst du? Wird es funktionieren? Hat der Lame sich da total vergambelt und hat da quasi für nichts seine Identität aufgegeben oder verkauft? Oder?
Also ich finde es schon eine riesengroße Wette, muss man auf jeden Fall sagen. Schon obskur, sich mit so einem leicht dubiosen chinesischen Brüderpaar einzulassen, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Und also ich hab große Zweifel, dass es klappt. Ja. Also man muss ja überlegen, der Typ ist mit Videos groß geworden, in denen er sich so über Lifehack-Videos lustig gemacht hat oder Videos von anderen Influencern. Das ist ja einfach Entertainment. Der hat bisher nichts verkauft. Der hat jetzt, ich habe gerade mal geguckt, der hat irgendwie eine Kaffeemarke angeteasert, die gerade erst gestartet ist. Er ist einmal von Boss gesponsert worden. Das war eine reine Branding-Geschichte. Also die Leute folgen ihm ja wegen Unterhaltung, nicht weil er irgendwie weil er Meinungsführer ist in Mode, Ernährung, Hautpflege oder irgendwas anderem, wie es halt bei so vielen klassischen Influencern so ist. Deswegen habe ich da schon eine große Skepsis. Was glaubst du denn?
Ja, also ehrlicherweise, ich könnte mir das Format mit ihm, so wenn er jetzt irgendwie Live-Shopping machen soll, ich könnte es mir schon lustig und entertaining vorstellen. Dann ist es halt nicht so diese Influencer-Sparte wie, hey, ich zeig dir jetzt mein Produkt und sowas, sondern es ist wahrscheinlich dann more entertaining und irgendwie auch witzig gemacht, womit man ja auch den Nerv treffen könnte. Aber ich glaube, an sich ist das auf jeden Fall total absurd und ich glaube auch, dass er sich da vergambelt hat. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas wird.
Schreibt uns doch mal hier in die Kommentare bei Spotify, YouTube oder per E-Mail, was ihr so denkt.
Ja, und ob ihr euer Gesicht einfach an KI für 36 Monate verkaufen würdet. Why not? Für nichts.
Jeder ist käuflich. Kommt nur auf den Preis. Ja, Julia, sag doch mal, im KI-Bereich ist ja Agentic der heiße Scheiß. ein eigener KI-Agent, der für dich deine E-Mails liest, deine Social-Media-Feeds zusammenfasst und für dich automatisiert Content erstellt und postet und so weiter. Wie klingt das? Wäre das was für dich?
Ich frage mich halt dann, was mache ich da noch auf dieser Welt? Was ist mein Job? Über was definiere ich mich dann? Ich glaube, ehrlicherweise, wahrscheinlich würde es mich erstmal in eine große Sinneskrise stürzen.
kann man die Füße hochlegen und einfach noch sinnvollere Dinge tun? Ja, ich weiß auch nicht. Warum ich frage, ich habe diverse LinkedIn-Posts und Ex-Posts dazu gesehen über Claudebot. Das ist so ein KI-Agent oder KI-Assistent, der jetzt gerade in den letzten Tagen total viral gegangen ist. Also es gab ja schon einige so Agenten von OpenAI, beispielsweise Operator oder von Perplexity, auch in diesem Comet-Browser, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, habe ich auch mal getestet.
Das sind quasi die, wo du gesagt hast, dass die total lahmarschig sind und dass sie da auf eine Website gehen und dann irgendwie 3 Personen eingeben sollen und dafür eine halbe Stunde brauchen.
Korrekt, genau so. Okay. Also ja. Das fand ich ja auch enttäuschend. Jetzt gibt es eben diesen Claudebot, beziehungsweise die haben sich mittlerweile umbenannt in Moldbot, aber dazu später mehr. Das ist eben so ein KI-Assistent, den du auf dem eigenen Server betreibst. Das heißt, hier der Tech-Nerd, der sich so ein bisschen damit auskennt, der kauft sich einen Mac Mini, so einen kleinen Apple-Rechner, gibt dem dann, macht er den Programmiercode quasi drauf, gibt dem Zugang zu allen seinen Social-Media-Accounts und Mail-Accounts und was weiß ich. Und dann läuft der los und handelt eigenständig quasi in deinem Namen. Und das Besondere ist eben auch noch, du kannst das über den Messenger nach Wahl steuern, über WhatsApp, über iMessage, Discord, Slack, je nachdem, wie dir es am liebsten ist, kannst du dann gleich zum Beispiel in Slack schreiben, hier, erstell mal 30 Videos aus dem neuesten OMR Takeaway Longform-Video und poste die mal auf Instagram.
Und ich habe den dann quasi als Kontakt bei mir drin.
Genau.
Also ich habe den quasi als WhatsApp-Kontakt oder ich kann mit dem chatten bei Slack und sag dem das und dann hat er Zugriff auf alles, was auf meinem Computer ist.
Du musst ihm halt Zugriff geben, musst da die Passwörter eingeben und so weiter.
Ja.
Natürlich auch ein Sicherheitsthema, können wir gleich später nochmal drüber sprechen. Ja, aber also ich hab gestern mal nochmal auf X geguckt und dann so die Posts, die viralsten Posts angeguckt. Da gab es zum Beispiel einen Typen, der irgendwie gesagt hat, hier, ich hab Claudebot gesagt, trade dieses Aktienportfolio mal auf 1 Million US-Dollar hoch, eigenständig. Das hätte er auch, also er hätte das gemacht, das Geld wäre alles futsch, aber es sei trotzdem wunderschön gewesen. Also gibt es die kuriosesten Use Cases dazu. Ich fand es auch interessant, weil es uns jetzt mal die Gelegenheit bietet, über Anthropic zu sprechen, weil dieses Claudebot, das ist von einem österreichischen Entwickler gemacht, der das einfach selbst entwickelt hat und dann quasi zum Herunterladen auf GitHub, dieser Programmierplattform, hochgeladen hat und dann kann das jeder benutzen. Der hat es aber Claudebot genannt, weil es ja diese KI-Firma Anthropic gibt und die haben ein KI-Modell, das heißt Claude. Die haben auch ein Chatbot, so wie ChatGPT und Gemini, haben sie auch quasi, der Claude heißt. Die sind aber im Bereich B2B super stark. Das heißt, ChatGPT ist ja quasi so, das nutzt der Otto-Normal-User. Anthropic ist in diesem ganzen Tech-Nerd-Szene super stark. Das wird von so Entwicklerinnen dann per Schnittstelle genutzt, um darauf dann so eigene KI-Entwicklung anzubieten. Also so
ja, das ist ja einfach hochgeladen. Ich könnte mir das jetzt runterladen und könnte genau das machen, was du am Anfang gesagt
genau.
hast.
Okay, du musst, alles, halt, musst also, halt irgendwie einen Server haben, irgendwie einen Mac Mini und ja. musst ihm die Zugänge geben und dann könntest du das machen.
Und die Sales von Mac Mini sind jetzt explodiert, oder was?
Da gibt es sogar Gerüchte, ja, dass das die Apple-Verkäufe angekurbelt hat. Ja, es ist schon eine crazy Geschichte. Wir haben eben über das Thema Sicherheit schon mal ein bisschen angeschnitten. Ich habe so einen Artikel von einer US-Investorin Olivia Moore von Andreessen Horowitz, sehr bekannte US-VC-Firma gelesen, die einmal geschrieben hat, wie sie das getestet hat und dass sie es beeindruckend fand, aber es ist nichts für Endverbraucherinnen. Weil es eben genau dieses Sicherheitsrisiko hat. Du musst ihm alle quasi Passwörter geben. Und sobald du es irgendwie mit dem Internet verbindest, es gibt ja diesen Ausdruck Prompt Injection, also dass wenn ein Agent irgendwie auf eine Website kommt und dann kriegt man es irgendwie hin, dem Anweisungen zu geben, dann gab es ja sogar am Anfang so, dass man irgendwie weißer Text auf weißer Grund, da sind irgendwelche Anweisungen versteckt von Dingen. Wenn du ein Bot bist, dann mache das und das und dann kann man natürlich auch da kritische Sachen machen. Gib mir irgendwie Zugang zu dem E-Mail-Passwort oder schick mir das zu dem E-Mail-Postfach.
Und mein Bot würde dann sagen, ja.
Also wenn man es geschickt genug anstellt, gab es ja immer mal wieder Beispiele.
Ja.
Ich habe vor einem oder anderthalb Jahren mal irgendwie gelesen, da haben so ein Autohändler in den USA, hatte so ein Chatbot, so ein Service-Chatbot auf seiner Website Und der war dann auch auf Basis von irgendeinem KI-Modell, ich weiß nicht, ob von OpenAI. Und da haben Leute so lange dran rumgeprobiert und dem dann irgendwelche Aufgaben gegeben, dass sie ihm dann irgendwie, dass der dann am Schluss irgendwie Autos für $1 verkauft hat. Ist dann natürlich nicht verkauft worden, aber so, also diese Möglichkeit, diese Chatbots zu manipulieren oder diese KI-Modelle zu manipulieren, gibt es halt immer. Und dann kann man halt auch viel ärgeres Schindluder mit treiben. So.
Und ich merke ja schon, du redest ja so gerne über Bots und KI und wie man meinen Job auslöschen kann. Aber warum reden wir jetzt in dem Podcast darüber? Also was ist da marketingtechnisch einfach wichtig zu wissen?
Zum einen fand ich es interessant, fand ich es gut, die Leute da ein bisschen abzuholen und auf dem Laufenden zu halten. Ja. Warum ist das jetzt fürs Marketing relevant? Also zum einen natürlich für interne Prozesse im Marketing selbst. Also ich habe ja schon gesagt, irgendwie die ganze Automatisierung von Content-Erstellung, Generierung, Posten von Content kann dann theoretisch damit ja auch quasi automatisiert werden, was das Game ja nochmal dann stark verändert, also was die Flut von Content im Web vergrößert, das Rauschen vergrößert, das wird das sehr viel schwieriger machen. Aber es ist natürlich auch so auf EndverbraucherInnenseite, wenn die User irgendwann, wenn das diese Prognose wahr werden sollte und irgendwann jeder so einen Agenten hat, dass die Leute gar nicht mehr selbst surfen, sondern halt ihren Agenten losschicken. Und dann funktioniert ja auch vielleicht ein großer Teil des Marketings nicht mehr. Für Marketing ist ja auch viel Branding, schöne Verpackungen, man hat irgendwie so emotionale Botschaften und so weiter. Und wenn dann aber der Bot losläuft und der hat harte Kriterien, irgendwie Preis und Verfügbarkeit und so weiter, und der guckt sich nur diese harten Daten an, dann funktioniert vielleicht ein Großteil des Marketings nicht mehr. Und
dann
viele
wird das einfach alles nichtig.
Ja, genau. Ja. Also viele sagen halt, das ist so ein bisschen die Zukunft. Und so, wenn man das mal ausprobiert, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich nicht so nerdy bin, mir ein Mac Mini zu kaufen. Aber da kann man dann vielleicht mal sehen, wie die Zukunft aussehen könnte.
Aber würdest du dann sagen, dass Webseiten und sowas alles, ja, dass da das Marketing dann nicht mehr so ist, aber würdest du dann sagen, out of home wäre dann schon noch was? Weil ich würde jetzt quasi rumgehen und dann würde ich so eine Out-of-Home-Kampagne sehen und sagen, ja, die Creme finde ich aber ganz toll, und dann würde ich meinen Bot losschicken.
Ich glaube, dass, also meine Prognose wäre, dass halt viel, also diese ganzen Short-Videos und so weiter, die werden ja dann, vielleicht werden die auch von Agenten genutzt, um irgendwas zu recherchieren, aber wahrscheinlich werden die noch größtenteils von Menschen geguckt, weil es ja viel Entertainment ist.
Ah, ja.
Und dass man über solche Entertainment-Branding-Formate dann halt immer noch Menschen erreicht und dann vielleicht die eher dazu bringt, ihrem Agenten zu sagen, kauf mir mal die neuen Nikes statt die neuen Adidas, keine Ahnung. Wäre so ein bisschen meine Prognose. Ich bin trotzdem auch noch ein bisschen skeptisch bei diesem ganzen Agententhema und ich weiß nicht, ob das wirklich hier meine oder deine Mutter irgendwann mal Bock hat, irgendwie einen eigenen KI-Agenten zu nutzen. Und mich erinnert dieser ganze Hype, der da so stattfindet, an diesen Hype um NFTs, der es vor drei Jahren mal gab.
Ja.
Da gibt es eine sehr tech-affine und auch sicherlich schlaue Szene, die sagt, wenn du das nicht kennst, verpasst du was.
Ja, es gab doch auch mal diesen großen Hype um diese VR-Brillen und das hat ja auch irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert. Da hat ja auch mal auch die ganze Zeit gedacht, das wird jetzt das nächste große Ding, aber so richtig in den Alltag haben sie irgendwie gar nicht gepasst.
Google Glass war kein Erfolg, die Vision Pro von Apple war auch kein Erfolg. Also was, glaube ich, noch ganz gut funktioniert, sind diese Brillen von Meta, diese Ray-Ban, weil du dann halt ja relativ ohne die Hände zu benutzen, irgendwie filmen kannst und kannst dann Content produzieren. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber alles andere bisher noch nicht so. Insofern, wenn man sich mal angucken will, was ein Großteil der US-Tech-Szene für die Zukunft hält, kann man sich mal vielleicht nur per Video angucken so. Und dann hat man mal einen Eindruck. Deswegen dachte ich, es ist ganz gut zu erzählen. Ich bin skeptisch, aber schreibt uns gerne was ihr drüber denkt.
Ja, obwohl wir jetzt eigentlich schon über unserer Zeit sind, haben wir noch ein letztes Thema. Und zwar hat unser Projektleiter Clemens gesagt, wir müssen das auf jeden Fall noch hier mit einbringen, weil das ist das Einzige, was die Leute überhaupt interessiert. und zwar geht es, wie wir schon angekündigt haben, um den SEO-Traffic. Roland, du hast da jetzt mal rausgefunden, ob da durch KI was passiert, im positiven oder im negativen Sinne.
Ja, also es sind jetzt gerade zwei Studien erschienen, die sich so ein bisschen gegenseitig widersprochen haben, zumindest oberflächlich. Aber ich fang einfach mal vorne mit der ersten Studie an. Und zwar gibt es jedes Jahr von der Nachrichtenagentur Reuters so einen großen Reuters News Report einmal im Jahr, wo die gucken, wie entwickelt sich die Branche und so weiter. Und die haben auch natürlich geguckt, wie entwickelt sich der SEO-Traffic, haben dann mit so einem Datenpartner zusammengearbeitet, Chartbeat heißt der. Und da war die Aussage, die schon relativ krass ist, dass die Nachrichtenpublisher, also die Medienhäuser, im letzten Jahr 33% SEO-Traffic-Rückgang hatten. Also ein Drittel des SEO-Traffics ist zurückgegangen. In den USA sind es sogar 38% gewesen. Das ist ja schon eine krasse Aussage, wenn man überlegt, das ist Traffic, den man nicht mehr vermarkten kann. Man kann keinen Umsatz mehr damit machen. Dann ist das, schlägt das wahrscheinlich schon hart ins Konto. Und was eben auch drin stand, dass viele Publisher mit einem noch weiteren Rückgang rechnen, bis 2029 irgendwie um 43%. Das ist ja schon hart.
Und das eben vor allen Dingen wegen Google Overviews, wegen ChatGPT.
Ja, also vor allen Dingen wegen dieser AI-Overviews bei Google, weil die Leute dann eine direkte Antwort bekommen, sich nicht mehr auf irgendeine Website durchklicken müssen. Das wird ja schon als Hauptfaktor genannt.
Ja, und dabei muss man sich mal überlegen, dass ja manchmal in diesen AI-Overviews auch überhaupt nicht das steht, was dann bei den Webseiten ist, sondern dass es einfach manchmal auch nicht so ganz der Wahrheit entspricht und dass man vielleicht doch nochmal hingehen sollte und doch nochmal recherchieren sollte und nochmal auf die Webseiten selbst gehen sollte. Aber 33% ist dann natürlich extrem der Rückgang.
Man muss immer with a grain of salt, wie es so schön heißt, die Antworten lesen. Interessant war dann eben, dass es jetzt dann danach eine andere Studie rauskam von Graphite, eine US-Agentur, die haben auch irgendwie einen Datenpartner gehabt, haben dann eine große Auswertung gemacht und da war dann die Aussage, es war im letzten Jahr nur -2,5% Rückgang der SEO-Traffic. Das widerspricht ja ein bisschen der anderen Aussage. Du musst ja sagen, Reuters hat sich speziell halt so Medienhäuser, vor allen Dingen so Nachrichtenmedien und so weiter angeguckt und Graphite hat das, glaube ich, ein bisschen also breiter quasi über das gesamte Web geschaut. Und wenn man da eben dann noch tiefer in die Ergebnisse reinschaut, sieht es eben so aus, als ob vor allen Dingen die großen Seiten da SEO-mäßig noch ganz gut dastehen. Platz 100 bis 10.000 hätten deutlich verloren an SEO-Traffic. Also offensichtlich irgendwie dünnt die Mitte aus und die großen Seiten können sich da noch ganz gut behaupten.
Was heißt große Seite? Was ist so eine große Seite?
Ja, also die Daten kamen von SimilarWeb. Ich bin jetzt hier gerade mal auf der SimilarWeb-Seite. Was sind die größten US-Websites? Natürlich Google selbst, YouTube, Amazon, Facebook, Reddit, Yahoo, Instagram, Wikipedia, Walmart, ESPN. Also die wirklich ganz großen, New York Times ist auch noch dabei, die ganz großen Handels-, Nachrichten-, Medien-, Plattformmarken so.
Ja.
Und alles, was ein bisschen kleiner ist, scheint dann offenbar zu verlieren.
Mhm.
Und es sind auch nur US-Daten. Aber für mich widerspricht es sich nicht unbedingt so gegenseitig, weil ich glaube, viele Publisher, es gibt halt die New York Times, die riesengroß ist in den USA, und dann gibt es halt wahrscheinlich 50 bis 100 kleinere Publisher, die dann irgendwie auf den Plätzen 100 bis 500 rangieren und die dann wahrscheinlich deutlich SEO-Traffic verloren haben. Und die großen Tech-Plattformen und die großen Nachrichtenmedien gewinnen, aber es sind halt wenige. Und in dem Zusammenhang fand ich dann eben noch interessant, es gibt einen dänischen Medienberater, Thomas Bechdahl heißt der, verlinke ich auch in den Shownotes. Das fand ich schon crazy, also der berät halt große Medien und Medienhäuser in Sachen Traffic, in Sachen Digitalstrategie. Und der hat jetzt zum ersten Mal auf LinkedIn gepostet, ja, vielleicht müssen sich die Medienhäuser so langsam von Google lossagen, also es war ja eine gute Partnerschaft oder zumindest eine für Medienhäuser immer noch lohnenswerte Partnerschaft, weil man halt über Google Traffic bekommen hat. Deswegen hat man den Googlebot auf die Website gelassen, hat denen auch strukturierte Daten über die eigene Inhalte zur Verfügung gestellt. Und
da weiß ich ja jetzt zum Beispiel, wovon du redest, weil ja, vor ein paar Folgen haben wir darüber geredet, ob
Bots.
Man Bots auf seine Website zulassen sollte oder nicht. Und da war ja Google eigentlich immer noch, ja, sollte man machen, wenn man halt irgendwie ein bisschen Traffic haben möchte und irgendwie sichtbar sein möchte.
Und der sagt jetzt zum ersten Mal, vielleicht sollte man das, also natürlich im Einzelfall immer gucken, aber sollte man sich überlegen, ob man das noch weiter bisher so macht. So.
Mhm.
Ich glaube, ja, also was wir an der Stelle immer gesagt haben, ist ja auch sinnvoll, irgendwie eigene Kanäle aufzubauen, E-Mail-Marketing, Newsletter ist oder Push-Nachrichten ist dann, also da ist man auch noch immer abhängig von Apple und Google so, aber ist vielleicht trotzdem noch leichter, auch eine eigene Community vor Ort aufzubauen, so für Publisher eigene Events zu machen, wo man die Leute wirklich an sich bindet und auch bei der Themenauswahl wirklich zu gucken, dass man die Themenauswahl trifft, die Leute vor Ort wirklich interessieren. Es wird schwieriger, aber ich glaube, es wird immer noch wichtiger so und also wir verlinken die Studien auch mal in den Shownotes. Schaut doch mal rein.
Ja, und dann natürlich auch immer so ein bisschen, also wo jetzt ein großer Player wegfällt, ist ja natürlich auch ein bisschen spannend dann zu sehen, wo geht das jetzt hin, was kann man da jetzt machen, wo öffnet sich vielleicht wieder eine Chance, nur um hier nicht auf so einer ganz schlimmen Note, ihr bekommt überhaupt gar keinen Traffic mehr, zu enden. Ja, wir freuen uns natürlich auch immer über Reichweite, deswegen könnt ihr diese Folge gerne teilen, irgendwo posten, ihr könnt darunter kommentieren, ihr könnt uns gerne schreiben und liken und folgen, habe ich glaube ich schon gesagt. Deswegen, da freuen wir uns auf jeden Fall über jeden Einzelnen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.